Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute, wie schon gesagt, im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis 16. Und wie ich dann so mitbekommen habe beim Vorbereiten, ein wunderbarer Text für das Erntedankfest. Es geht um den Weinstock und die Frucht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Wenn ihr euch noch erinnert, Jesus hat, wir haben es jetzt auch noch mal gehört, Jesus hat im 14. Kapitel seinen Jüngern den Heiligen Geist verheißen. Und am Ende vom 15. Kapitel und dann im 16. Kapitel wird er nochmal von diesem Geist sprechen, von diesem Beistand. Und dazwischen befindet sich dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Und mit diesem Bild macht Jesus deutlich, wie die Auswirkungen dieser Verbundenheit, dieser geistlichen Verbundenheit mit Christus sein werden. Was bedeutet es nun für die Jünger, dass sie den Heiligen Geist haben und dass sie so mit Christus verbunden sind? Er ist der Weinstock, der die Reben versorgt. Die Jünger sind die Reben, die Frucht bringen sollen. Sein Vater ist der Weingärtner, der den Weinstock pflegt. Ein wunderschönes Bild. Ein Bild, welches wir doch irgendwie gut verstehen können. Aber gleichzeitig ein Bild, beziehungsweise ein Text, der viele Fragen aufwirft. Ja, von welcher Frucht redet denn Jesus jetzt ganz konkret? Und kann jeder Gläubiger solche Gebetserhörung erfahren, von der Jesus hier spricht? Was bedeutet es genau, in Christus zu bleiben? Und wie kann es Reben geben, die mit dem Wein verbunden sind und doch fruchtlos bleiben und letztlich abgeschnitten werden und verbrannt werden? Jesus selbst erläutert und vertieft das Bild von Weinstock und den Reben in den folgenden Versen, also in den Versen 9 bis 16. Das ist also eine abgeschlossene Perikope. Diese Verse, und ich werde sie das auch zusammen auslegen, Aber aufgrund der Fülle der Gedanken und weil ich nicht schon wieder so eine ultra lange Predigt halten möchte, verteile ich diese Auslegung auf zwei Predigten. Und unser erster Punkt lautet heute Morgen, also das Thema lautet der Weinstock und die Reben, geistliche Verbundenheit mit Jesus. Und der erste Punkt, durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus gehören wir zum Volk Gottes. Und das wird hier in diesem ersten Vers deutlich, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Im Alten Testament, da wird der Weinstock bzw. der Weinberg oftmals mit dem Volk Israel verglichen. Und das ist ein Bild für das Volk Israel, für das Bundesvolk Gottes. Wir haben es heute im Psalm 80 gehört. Es gibt aber noch mehr Stellen. Und an all diesen Stellen, wo das Volk Israel mit dem Weinstock verglichen wird, geht es gleichzeitig um das Gericht über das Volk. Denn es hat keine Frucht gebracht. Ich lese uns noch zwei Verse vor. Jesaja 5, Vers 2. Und er grub ihn um, diesen Weinberg, und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus, und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Oder Jeremia 2, Vers 21. Und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Also ein fruchtloser, ein fremder, ein wilder Weinstock. Und im Kontrast dazu kommt jetzt Jesus und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das siebte Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium. Ich bin der wahre Weinstock. Warum kann er das von sich aus sagen? Nun, weil er die gute Frucht bringt. Das, was Israel nicht tun konnte, das tut Jesus. Das ist ja vor allem im Johannesevangelium immer wieder, wird das deutlich. Jesus erfüllt und ersetzt alttestamentliche Vorbilder und Vorschattungen. Ja, Jesus ist der Tempel, der wahre Tempel. Jesus erfüllt die Sabbate und die Festtage. Jesus ist das Brot vom Himmel, dieses Manna, was damals vom Himmel gefallen ist. Jesus ist das lebendige Wasser. Jesus ist der gute Hirte und so weiter. Im Kolosserbrief lesen wir, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollten, wovon aber der Christus das Wesen hat. All diese Dinge waren nur ein Schatten. Christus hat das Wesen davon. Genauso ist es mit dem Volk Israel. Israel sollte der Sohn Gottes sein. Wir haben es heute im Psalm 80 gehört. Der Sohn Gottes, der Gott in der Welt verherrlicht, dadurch, dass er Frucht bringt. Aber Jesus ist der wahre Sohn Gottes, der Gott in der Welt verherrlicht. Und fortan gehört der mit zum Volk Gottes, der in Jesus ist. Der eine Rebe an ihm, an dem wahren Weinstock ist. Im Psalm 80, das war so wunderbar ausgedrückt, das ist vielleicht aufgefallen. Es ist von dem Sohn die Rede, von dem Weinstock, und am Ende auf einmal ist von dem Menschensohn die Rede. Und dass der Menschensohn der Sohn ist, den er sich großgezogen hat. Und dann kommt die Schlussfolgerung, Vers 19, so werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. Also durch den Menschensohn werden wir nicht mehr von Gott weichen. Wer in Christus ist, der gehört zum Volk Gottes. Und zum Volk Gottes zu gehören, das ist etwas anderes, als zum Beispiel zum Volk der Deutschen zu gehören. Ja, ich gehöre zum Volk der Deutschen natürlich durch meine Geburt, aber und ich habe vielleicht auch so ein bisschen mein, wie nennt man das? Ich bin patriotisch, ja. Ich mag Deutschland, ich fühle mich hier wohl, ich bin gerne in Deutschland, das alles kann sein, ja, aber ich habe jetzt keine besonders tiefe, vertrauensvolle Beziehung, meinetwegen zum Bundespräsidenten oder zu den anderen Deutschen. Ja. Zum Volk Gottes zu gehören, ist was ganz anderes. Das ist unser zweiter Punkt. Durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus, dadurch, dass wir in Jesus zum Volk Gottes gehören, stehen wir in einer segensreichen Liebesbeziehung zu ihm, wie er zum Vater. Vers 9, da steht, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. In den Abschiedsreden, also Johannes 13 bis 17, da spricht Jesus immer wieder über die Liebesbeziehung innerhalb des dreieinen Gottes. Es gibt keine größere Liebe, als die Gott der Vater für den Sohn hat oder eben der Sohn für den Vater. Gott der Vater tut alles, um den Sohn zu verherrlichen. Und umgedreht. Und Jesus sagt uns jetzt, mit dieser Liebe liebe ich euch. Jesus liebt uns nicht nur ein bisschen. Er liebt uns mit dieser perfekten, reinen, hingebungsvollen und bedingungslosen Liebe Gottes. Wisst ihr, wir kennen das aus unserem Leben. Da gibt es manche Personen, möglichst die eigene Frau oder der eigene Mann, den wir wirklich über alles lieben. Oder die Kinder. Und dann gibt es andere, die mögen wir auch. Das sind so unsere besten Freunde. Und dann gibt es noch weitere, die kann ich auch gut leiden. Also wir haben da unterschiedlichen Grad von Liebe. Und dann gibt es weiter, die stören mich jetzt auch nicht. Ja. Kann auch mit dazukommen. So, das ist die Art, die wir lieben. Aber Jesus, der liebt nicht auf diese Art. Er sagt nicht, Herr Gott, das ist mein Vater, den liebe ich über alles und euch liebe ich auch, aber natürlich so, wie es sich gebührt. Nein, er sagt, gleich wie mich der Vater liebt, das ist die größte Liebe überhaupt, so liebe ich euch. Er macht hier keine Abstriche. Das heißt, durch die Liebe Jesu sind wir in diese geistliche, in diese vollkommene Liebesgemeinschaft des dreieinigen Gottes hineingenommen. Obwohl wir noch Sünder sind, obwohl wir Egoisten sind, wir sind jetzt schon hineingenommen in diese wunderbare, reine, vollkommene Liebesbeziehung der Dreieinigkeit Gottes. So sehr liebt uns Jesus. Und aus dieser Liebe heraus, weil er nur das Beste für uns will, fordert er uns jetzt auf, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ich will nur das Beste für euch. Darum bleibt ihr in meiner Liebe. Darum haltet meine Gebote. Wahre Liebe heißt, Jesu Gebot zu erfüllen. Liebe erschöpft sich also nicht nur in bloßen Gefühlen. Nein, wir sehen es an Jesus. Jesus wusch die Füße seiner Jünger. Er erniedrigte sich für seine Jünger. Jesus liebte Gott und ging darum an das Kreuz, um Gott gehorsam zu sein, um seinem Vater gehorsam zu sein. Er opferte sich aus Liebe auf. Wahre Liebe heißt es, Jesu Gebot zu erfüllen. Und wenn wir Jesus so lieben, für ihn leben, wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann werden wir mit seiner Freude erfüllt. Und was ist das für eine besondere Freude? Jesu größte Freude war es, dem Vater gehorsam zu sein. Jesu größte Freude war der Vater selbst. Es gibt keine größere, reinere und schönere Freude. Und Jesus will uns mit dieser vollkommenen Freude füllen. Und ihr kennt wahrscheinlich diese Freude, von der Jesus hier spricht. Wir kennen sie vielleicht auch nur ab und zu, vielleicht auch nur ein Stück weit, aber es ist die Freude, die wir erleben, wenn wir von ganzem Herzen Gottes Wort gehorsam sind. Es ist die Freude, wenn wir mit Gottes Wort erfüllt werden, wenn wir sein Wort verstehen dürfen, wenn wir wirklich merken, Gott spricht durch sein Wort in meinem Leben und da verändert sich was. Es ist die Freude, wenn wir der Versuchung widerstanden haben und wenn wir Gott bezeugen konnten, wenn wir ihn dienen durften und dadurch Frucht entsteht, vielleicht sogar Frucht in anderen Menschen, dass wir Freude in ihrem Leben sehen und Dankbarkeit. Wenn uns der Herr solche Momente schenkt, dann sind wir voll Freude. Aber wir kennen natürlich auch das Gegenteil. Wenn wir hin und her gerissen sind zwischen der Welt und Christus, wenn wir geteilten Herzens sind, ja, wir können die Gemeinschaft mit der Welt nicht wirklich genießen, aber auch die Gemeinschaft mit Christus nicht. Man weiß, dass die Religion, in der man sich befindet, nichts bringt. ist ein schaler Geschmack. Aber gehorsam zu sein, erscheint einem auch nicht verlockend. Religion ist nicht erfüllend und Gehorsam wird irgendwie zur Quälerei. Wir sind hin und her gerissen. Das ist das Gegenteil von Freude. Wir fühlen uns elend. Wir haben von dem Elend heute im Bekenntnisunterricht gehört. D.A. Carson schreibt, Jesus erfuhr die Freude eines komplett fruchtvollen Lebens, weil er seinem Vater gehorsam war. Und er möchte, dass seine Nachfolger an dieser fruchtbaren Freude teilhaben, durch völligen Gehorsam zu ihm. Er möchte, dass wir an dieser Freude teilhaben. Wir können das wunderbar sehen an der Ernte. Es ist eine Freude, die Ernte einzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber im Garten zu ernten, dann ist das gewachsen, dann kann man das ernten und essen. Es ist einfach eine Freude, ein Äpfel zu ernten und Nüsse zu sammeln. Das alles, das macht uns, das bereitet uns Freude. Und vor dieser Freude liegt natürlich der Gehorsam, die Arbeit, die Mühe, dass wir das Beet bestellt haben und das Unkraut gejätet haben und gegossen haben. Aber eins müssen wir dabei bedenken, unsere Liebesantwort zu Jesus, und das, denke ich, wird durch diese Freude, von der Jesus hier spricht, deutlich, unsere Liebesantwort zu Jesus ist keine Gegenleistung für seine Liebe zu uns. Jesus sagt nicht, liebe Leute, liebe Jünger, ich habe jetzt meinen Teil gebracht und ich habe ziemlich viel gemacht, ich bin ans Kreuz für euch gegangen, jetzt seid ihr dran. Jesus sagt, was? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich muss euch immer alles geben. Natürlich sollen wir aus Dankbarkeit für unsere Errettung Jesus lieben und ihm gehorsam sein. Aber durch unseren Gehorsam zahlen wir Gott nichts zurück. Leisten nicht unseren Beitrag, wie wir fallen dann ziemlich leicht und ziemlich schnell wieder in Werkgerechtigkeit. Dass wir uns denken, oh, jetzt muss ich aber auch was für Jesus tun. Und wenn nicht, dann erweise ich mich unwürdig und dann ist mein Heil wieder in Gefahr. Nein, wisst ihr was? Durch unseren Gehorsam werden wir noch mehr beschenkt. Mit größerer Freude erfüllt. Wenn wir gehorsam sind, wenn Christus uns die Kraft dazu schenkt, dann geben wir ihm nichts zurück, sondern erlangen wir von ihm noch mehr Segen. Dann wachsen wir in eine noch tiefere, erfüllendere Beziehung zu Christus. Und das Wunderbare, das Tröstende und Ermutigende an diesen Versen ist, Jesus hat uns dazu bestimmt, Frucht zu bringen, mit seiner Freude letztendlich erfüllt zu werden. Er ist der wahre Weinstock. Er ist der wahre Weinstock, weil er die Frucht bringt. Die Frucht wird kommen. Jesus wird dafür sorgen. Er hat es dafür bestimmt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Durch unsere geistliche Verbindung mit Jesus sind wir dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Ich lese nochmal Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also der Weingärtner, der Gott ist, er liebt seinen Weinstock und darum pflegt er ihn. Durch seine Pflege entsteht mehr Frucht. Und er pflegt den Weinstock, indem er die Reben reinigt, das heißt, indem er den Gläubigen von Sünden reinigt. Und darum ist seine Pflege auch oftmals schmerzhaft. Ja, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Aber wie wir im Hebräer 12 lesen, da ist von dieser Züchtigung aus Liebe die Rede, das macht er, damit wir Anteil bekommen, mehr Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Mehr Anteil an seiner Heiligkeit, mehr Anteil an seiner Freude. Und wie sieht das dann aus in unserem Leben, wenn der Herr uns pflegt? Zum Beispiel, indem er unsere Pläne durchkreuzt. Wir haben unsere Pläne gemacht, wir haben uns alles so schön ausgemalt, wir haben dieses Ziel, was wir erreichen wollen, und wo wir denken, wenn wir das erreicht haben, dann sind wir glücklich, dann geht es uns gut. Und Gott kommt und durchkreuzt unsere Pläne. Und was passiert bei uns? Es ist schmerzhaft. Ja? Oder er nimmt Dinge aus unserem Leben weg, an die wir uns gewöhnt haben, an die wir uns vielleicht schon viel zu sehr gewöhnt haben, an die wir uns viel zu sehr gehangen haben. Oder er lässt uns manchmal ziemlich hart auf den Boden fallen. Er demütigt uns. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, wo wir sagen, warum musste mir das passieren? Das ist so peinlich. Es ist so schrecklich, es ist so erniedrigend, dass ich diese Fehler begangen habe und dass ich das jetzt eigentlich auch in Ordnung bringen muss. Nun wisst ihr, wir brauchen diese liebevolle und auch oft schmerzhafte Pflege des Vaters, damit wir Frucht bringen dürfen. Und wenn es uns schmerzt, wie Jesus uns pflegt, wie Gott uns pflegt, dann müssen wir das vor Augen haben. Er will nur das Beste für uns. Und dann ist es auch nicht mehr so schmerzhaft. Dann können wir dankbar sein dafür. Aber was ist jetzt die Frucht, die wir bringen sollen? Von welcher Frucht redet Jesus? Wir können es so formulieren. Alles, was wir durch unsere Gebete in Jesu Namen oder nach Jesu Willen empfangen und was gleichzeitig zur Verherrlichung des Vaters dient. Alles, was wir durch unsere Gebete in Jesu Namen empfangen und was gleichzeitig zur Verherrlichung Gottes dient. Ja, Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also die Frucht ist es, wenn in unserem Leben Gottes Wille geschieht. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, und wenn das in unserem Leben geschieht, dann ist das Frucht. Das heißt schon, unsere Gebete sind ein Teil der Frucht. Gehorsam zu den Geboten Jesu, und natürlich zuallererst zum Gebot der Nächstenliebe, dieses Liebesgebot, was hier immer und immer wieder erwähnt wird in den Abschiedsreden, das ist die Frucht. Die Freude Jesu zu erfahren, damit gefüllt zu werden, das ist Frucht. Dadurch letztendlich ein Zeugnis in der Welt nach außen zu sein und andere Menschen zu Christus zu führen, auch das ist Frucht. Wenn Gottes Wille in unserem Leben geschieht und er damit verherrlicht wird, das ist die Frucht. Und nochmal, diese Frucht ist keine Bedingung für das Heil, für unsere Errettung, sondern eine Folge dessen. Jesus hat in Kapitel 12 deutlich gemacht, ich gehe, um zu sterben. Und in Kapitel 13 hat er deutlich gemacht, das mache ich, um euch zu reinigen von euren Sünden. Im Kapitel 14 hat er deutlich gemacht, ich gehe von euch zum Vater, aber ich sende euch meinen Geist. Er wird euch das alles übermitteln. Er wird euer Herz reinigen. Er wird euch meine Worte geben. Und er wird durch dieses Wort in euch wirken. Und darum werdet ihr definitiv Frucht bringen. Christen sind durch Christus gerettet, gereinigt und nun mit ihm verbunden, und deshalb entsteht Frucht. Jesus sagt es am Ende, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. So wie er uns zum Heil erwählt hat, so hat er uns auch dazu bestimmt, auch dazu erwählt, dass wir Frucht bringen. Gut, aber wie sind dann diese Verse zu verstehen, die von den Reben ohne Frucht sprechen? Reben, die entfernt werden und ins Feuer geworfen werden. Wie können wir diese Verse mit diesem Vers 16 zusammenbringen? Oder mit folgenden Aussagen Jesu, die auch im Johannesevangelium schon davor stehen. Johannes 6, Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Oder Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wie kriegen wir das zusammen? Wir werden durch Glauben gerettet, nicht durch die Frucht. Aber die Frucht ist eine Folge, ein Zeichen wahren Glaubens. Schon im Gleichnis des vierfachen Ackerbodens zeigt sich wahrer Glaube nicht daran, ob die Pflanze entsteht, ob da überhaupt was zu sehen ist, ob da jemand erstmal anfänglich begeistert ist an Jesu Worten, sich vielleicht für Jesus entschieden hat, ein Gebet gesprochen hat, sich vielleicht sogar taufen lassen hat. Daran wird noch nicht erkannt, ob es jetzt wirklich dieser gute Ackerboden ist, ob es wirklich
ein Christ ist, sondern ob die Pflanze unter Ausharren, das heißt unter Druck und Not, Frucht trägt. Und demnach sind, das wird auch an anderen Stellen in der Bibel deutlich, äußerlich viele, ein Teil der Gemeinde, ja ein Teil des Weinstocks, aber sie sind es nicht von Herzen. Johannes, der Schreiber dieses Evangeliums, schreibt einmal in seinem Brief über Irrlehrer: Sie sind von uns ausgegangen, aus unserer Gemeinde. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Also ein Mensch kann getauft sein, die Gemeinde besuchen, das Bekenntnis bekennen, an einem gewissen abgesonderten Leben der Gemeinde durch das Einhalten von äußerlichen Regeln teilhaben und dennoch nicht in Christus verwurzelt sein. Er ist wie eine Rebe an Christus, aber nur äußerlich. Und ein gutes Beispiel dafür war Judas Iskariot. Der gehörte zum engsten Kreis, zu den 12 engsten Freunden von Jesus, und er gehörte doch nicht dazu. Und angesichts dieser Gefahr der Oberflächlichkeit ist natürlich jedes Gemeindemitglied aufgefordert, seinen Glauben durch Gottes Wort prüfen zu lassen, sich immer wieder hinterfragen zu lassen. Ist Christus wirklich meine größte Freude? Das Zentrum in meinem Leben? Also, klar, die Bibel ist wie ein Spiegel für uns und wir sollen es darin selbst erkennen, wie wir sind, wie unser Herz aussieht. Und sicherlich, dieser Gedanke spielt hier in diesem Kapitel auch eine gewisse Rolle. Aber meine Frage ist, geht es an dieser Stelle nur oder hauptsächlich darum? Denn Jesus spricht zu seinen Jüngern und Judas ist bereits hinausgegangen. Jesus richtet diese Worte an die gleichen Personen, denen er in Vers 3 sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also Jesu Worte, seine Lehre haben bereits begonnen, die Jünger zu verändern. Jesu Worte selbst sind der lebensspendende Saft, den der Weinstock in die Reben fließen lässt. Und hier klingen diese Kapitel, diese Verheißungen aus den Propheten an, Jeremia 31, der neue Bund, Hesekiel 36, das fleischerne Herz. Wie soll es Gott verheißen? Er wird das Herz verändern, er wird den Menschen verändern, indem er sein Wort und sein Geist in das menschliche Herz gibt, in unser Wesen hineingibt, uns damit prägt. Und Jesus spricht genau das hier an. Er übermittelt das herzensverändernde Heil durch sein Wort und durch seinen Geist. Nun, was will Jesus uns mit diesen ernsten Worten von den fruchtlosen Reben sagen? Was will er in seinen Jüngern, was will er uns damit bewirken? Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Nun, ich denke, die Frage ist leicht zu beantworten. Er will, dass die Jünger in ihm bleiben und Frucht bringen. Er will nicht, dass sie eben keine Frucht bringen und abgeschnitten werden. Er will, dass sie Frucht bringen. Ihm geht es nicht darum, in uns Zweifel an unserer Erlösung zu sehen. Er will nicht, dass wir jetzt beginnen, in uns hineinzuhorchen, ob der Heilige Geist in uns irgendwie pulsiert. Und indem wir dann auf unser Leben zurückblicken und anfangen zu rechnen, ja, war ich jetzt da, war ich gehorsam, da war ich nicht gehorsam, reicht jetzt mein Gehorsam aus, bin ich jetzt schon ein Christ, bin ich immer noch kein Christ? Das will Jesus nicht. Wir werden doch keine Christen durch unseren Gehorsam. Wir können nicht diese Rechnung aufmachen. Ah, ich war jetzt über 50% gehorsam letzte Woche, jetzt bin ich ein Christ. Unter 50% nicht. Wir können uns den Heiligen Geist nicht verdienen. Also Christus will uns hier nicht in Zweifel stürzen, aber er will uns eindringlich zum Gehorsam ermahnen. Das ist es, was er will. Er will, dass wir uns mit seinem Wort füllen, damit wir in ihm bleiben und Frucht bringen und mit Freude erfüllt werden. Christen sind ein für alle Mal errettet, aber sie sind nicht perfekt, sofort vollkommen. Sie brauchen Ermahnung, um im Glauben zu wachsen, um Jesus wirklich jeden Tag folgen zu können, so wie die Rebe der Reinigung bedarf, damit sie mehr Frucht bringen kann. Und gerade weil Jesus uns dazu bestimmt hat, Frucht zu bringen, ermahnt er uns so ernsthaft. Und das wird hoffentlich in dem vierten Punkt jetzt noch deutlicher. Unsere geistliche Verbindung mit Jesus wird aufrechterhalten und vertieft durch das Wort Gottes und unseren Gehorsam. Also die Frucht ist eine Folge unserer Verbindung durch den Geist mit Christus. Aber diese Frucht wird durch das Wort gewirkt. Der Geist wirkt durch das Wort. Unter anderem eben durch solche ernsten Ermahnungen wie an dieser Stelle. Und Christen werden diese ernsten Ermahnungen annehmen. Seine Schafe hören seine Stimme. Sie werden sich nicht zurücklehnen und sich sagen, ach, ich bin doch eh erlöst. Ich glaube an Erwählung, ich glaube an Gnade, ich glaube an Glauben allein, ich bin erlöst, also kann ich mich hier zurücklehnen und weiß, diese Worte gelten ja sowieso nicht für mich. Die gelten ja nur für die Heuchler. Nein, ein Christ hört auf die Stimme Jesu. Sie werden sich durch diese Worte von Christus ermahnen und ermutigen lassen. Schon in Vers 3 hat Jesus aufgezeigt, wie die reinigende, lebensspendende Beziehung zu ihm entsteht, nämlich durch sein Wort. Ja? Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und dieser Gedanke durchzieht jetzt den ganzen Abschnitt. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst auch Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also dieses bleibt, das ist hier das Schlüsselwort. Und dann sagt er Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Oder dann Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, ich habe meine Worte zu euch gesprochen, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und Vers 15 nochmal, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, weil ich euch meine Worte gegeben habe. Nämlich die, die ich selber vom Vater bekommen habe. Nur wenn das Wort Gottes uns prägt, uns durchdringt, werden wir dem Wort gehorsam sein. Und durch unseren Gehorsam bleiben wir in der Liebe Jesu. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben. Also wir bleiben in Jesu Liebe auf dieselbe Art und Weise, wie Jesus in der Liebe des Vaters geblieben ist. Durch Gehorsam. In Jesus bleiben ist also keine mystische Angelegenheit, dass wir irgendwie meditieren müssten täglich, dass wir in unseren Gebeten zu irgendeiner Stufe vordringen müssten, dass wir es irgendwie spüren. Nein, in Jesu bleiben bedeutet, ihm gehorsam zu sein. Jesu Worte hören und tun. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Frucht bringen und in Jesus zu bleiben, ist in vielerlei Hinsicht ein und dasselbe. In Jesus zu bleiben, im Glauben zu wachsen, das ist ja schon die Frucht, die Gott verherrlicht. Denn sie bedeutet ja schon den Gehorsam. Und aus dieser Frucht kann dann noch mehr Frucht entstehen. Zum Beispiel, dass eben andere Menschen dadurch zum Glauben geführt werden. Also wir sehen hier in diesem Abschnitt Gottes souveränes Handeln, Heilshandeln an uns. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und gleichzeitig diese ermahnende, ernste Aufforderung an uns. Gottes souveränes Heilshandeln nimmt uns nicht aus der Pflicht. Es macht uns nicht zu Marionetten. Es macht uns nicht passiv. Im Gegenteil, er nimmt uns in die Pflicht. Wir werden ermahnt und ermutigt, uns mit Gottes Wort zu füllen, von ihm prägen zu lassen und ihm gehorsam zu sein. Und so dürfen wir Gott in der Welt verherrlichen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir kriegen das bei uns in unserer Logik oft nicht zusammen, dieses souveräne Handeln Gottes und unsere Verantwortung. Aber so ist es. Alles ist durch Gottes Gnade bewirkt. Und trotzdem sind wir keine Marionetten, sondern Gott nimmt uns ernst. Und damit kommen wir noch zum Schluss zu drei Gründen, warum uns der Gehorsam dennoch so schwer fällt. Jesus zu lieben, ihm gehorsam zu sein, sich für seinen Nächsten aufzuopfern, das bedeutet ja nicht nur, dass wir Gott verherrlichen, was schon wunderbar ist, sondern auch Erfüllung für uns. Ja, die Verherrlichung Gottes, das ist das Beste, was uns passieren kann. Wir sollen so mit Jesu Freude erfüllt werden. Wenn der Gehorsam zu Gottes Wort, wenn die Erfüllung des Liebesgebotes für uns nun wahre Freude, tiefes Glück, Erfüllung bedeutet, warum ist es oft so ein Kampf für uns, Jesu Gebot der Liebe zu erfüllen, Frucht zu bringen, in Jesus zu bleiben? Ich habe drei Gründe, es gibt sicherlich noch mehr, aber ich hoffe, dass ich mit diesen drei Gründen so ein bisschen die Situation von uns, von jedem von euch ansprechen kann. Der erste Grund, warum es so schwer fällt, ist, wir haben Angst. Wir haben Angst, zu kurz zu kommen. Ja, wir glauben Jesu Worten, Jesu Verheißung nicht voll und ganz. Wir haben Angst, am Ende leer auszugehen. Ja, dass wir viel geben, uns viel aufopfern, aber nichts zurückbekommen. Ja, wir haben Angst, wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, dann wird es keiner tun. Dann werden wir am Ende den Kürzeren ziehen. Und diese Angst bestimmt dann den Umgang mit unserem Geld, mit unseren weltlichen Gütern und auch mit unserer Zeit. Wenn ich meine Zeit immer für alle möglichen anderen Sachen und Dinge und Personen opfer, da habe ich ja keine Zeit mehr für mich. Oder mit unserer Kraft. Wir haben Angst, dass es dann nicht mehr für uns reicht am Ende. Nun, was sagt uns die Bibel darauf? Was gibt uns Jesus auf dieses Problem für eine Antwort? Nun, wenn wir aufeinander Acht haben und uns umeinander kümmern, einander dienen und so weiter, dann ist allen am meisten geholfen, oder? Dann ist es so, dass die ganze Gemeinde sich um mein Wohl sorgt. Ist doch viel besser, als wenn das nur ich alleine machen würde. Das ist diese wunderbare Liebesbeziehung, die Jesus in unserer Gemeinde möchte. Aber selbst wenn das nicht klappt, und ich weiß, es klappt nicht immer, weil wir eben Sünder sind. Selbst wenn das nicht klappt, Jesus will uns reicher beschenken, wenn wir uns für andere aufopfern. Er will uns mit seiner Freude erfüllen. Er will uns viel mehr geben, als das, was wir vielleicht einbüßen würden. Es gibt keine größere Freude, als die Jesus uns schenken will. Das müssen wir vor Augen haben. Dem anderen zu dienen, ihm Jesu Liebe weiterzugeben, Frucht zu wirken, die bleibt, Menschen zu Christus führen zu dürfen oder im Glauben zu stärken, dass wir dazu beitragen dürfen, ewige Güter zu wirken. Das wird euch mit wahrer Freude erfüllen. Also habt keine Angst, zu kurz zu kommen, wenn ihr Jesus gehorsam seid. Ihr kommt nicht zu kurz. Er will euch umso reicher beschenken. Der zweite Grund, warum es für uns ein Kampf ist, in Christus zu bleiben und gehorsam zu sein, denke ich, ist folgender. Gehorsam, und damit meine ich jetzt diese aufopfernde Liebe, aber auch unser regelmäßiges Gebet und unsere Bibel lesen, dass wir Gottesdienst und Bibelstunde alles besuchen, dass wir uns eben versorgen mit dem Wort Gottes, das kostet uns immer wieder Überwindung. Also mir geht es zum Beispiel so, ja, am Sonntagnachmittag, wir gehen nach Hause, ich bin einfach kaputt und alles ist, die Arbeit ist getan und was ich gerne möchte, ist, ich möchte auf der Couch liegen und nichts mehr tun. Aber jetzt kommt meine Frau und sagt, hey, das Wetter ist so schön, die Blätter wehen, der Wind weht, wir können doch noch mal einen Spaziergang machen. Das kostet mich echt Überwindung. Aber jedes Mal, wenn ich den Spaziergang gemacht habe, sage ich ihm nachher, und das tat mir gut. Das war gut. Das war so schön, draußen zu sein mit den Kindern. Vielleicht habt ihr keine Probleme mit Spazieren gehen, aber vielleicht kennt ihr das vom Baden gehen. Ja? Es ist warm, man hängt den Fuß in das Wasser, es ist doch etwas frisch noch. Es Es kostet Überwindung, in das Wasser zu gehen.
Aber wenn man dann reinspringt und ein paar Züge schwimmt, wow, wie ist das herrlich.
Was war das für ein erfrischendes Bad? Und so ist es doch oft auch mit unserem Bibellesen, mit unserem Gebet. Es ist immer wieder, es kostet uns Überwindung, das regelmäßig zu tun, regelmäßig zur Bibelstunde zu gehen oder zum Gottesdienst, die Gemeinschaft auszusuchen. Aber immer wenn wir es dann tun, segnet uns Gott und beschenkt uns. Deshalb wartet nicht, bis ihr am Boden seid, ausgelaugt, geistlich ausgelaugt seid, wo er dann natürlich dann irgendwann sagt, oh, ich muss jetzt wirklich mal wieder anfangen, Bibel zu lesen. Sondern gebraucht das, überwindet euch, macht es regelmäßig. Pflegt euer geistliches Leben, pflegt diese geistliche Beziehung zu Christus. Oder auch, wenn wir den anderen lieben wollen, wenn wir ihn sehen, wartet nicht darauf, bis er wirklich völlig am Boden ist, bis die Not so groß ist, dass man sich wirklich sagt, oh, jetzt müssen wir was tun. Es ist doch so oft so, dass wir schon viel früher sehen, wenn jemand ein Problem hat, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand Ermahnung braucht und er sich vielleicht auf dem falschen Weg befindet. Und ja, das kostet uns viel Überwindung, dann zu ihm zu gehen und dann nachzufragen. Lasst euch von Jesu Worten ermahnen und ermutigen. Jesus will euch nicht zum Gehorsam quälen, sondern durch Gehorsam mit Freude und Frucht beschenken. Und noch einen dritten Grund, warum es uns schwerfällt, oftmals gehorsam zu sein und zu lieben. Aufopfernde Liebe kann uns schwerfallen, weil sie auch enttäuscht wird. Es ist ja nicht so, dass wir jedes Mal auf Gegenliebe stoßen. Ja, dass wir uns überwinden und wir sprechen dann mit der Person und es ist eine verbitterte und harte Haltung, die wir dann stoßen. Oder dass wir jemand die Schuld vergeben und er macht es dann immer und immer wieder. Dass wir uns aufopfern und keiner merkt. Keine Dankbarkeit. Ja, unsere offene Liebe, die wird auch enttäuscht. Und vielleicht ist es manchmal sogar so, dass man sich so sehr aufopfert für den anderen, so sehr von einem Liebesdienst zum nächsten rennt, dass man selber völlig vor die Hunde geht, dass man teilweise ausbrennt, völlig ausgelaugt ist. Warum? Weil ich immer nur für die anderen da war. Nun, das müssen wir bedenken. Aufopfernder Dienst in Liebe und mit Freude ist nur möglich, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Wir können immer nur das weitergeben, was wir vorher von ihm empfangen haben. Wir sehen das bei Maria und Martha. Ja, ihr kennt ja diese berühmte Geschichte, wie die Martha sozusagen in aufopfernder Liebe den ganzen Dienst tut und dabei eigentlich völlig durchdreht und irgendwann zu Jesus kann und sagt, jetzt sag doch mal hier meiner Schwester, dass sie auch was tun soll. Und Jesus sagt, was? Nein, die Maria, die hier die ganze Zeit bei mir sitzt und meine Worte hört, die hat das bessere Teil erwählt. Wir müssen uns erst von Jesus füllen lassen mit seiner Liebe, bevor wir Liebe weitergeben. An dieser Stelle, wo Jesus das von Maria und Martha erwähnt, direkt davor, kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der sich wirklich aufgeopfert hat. Und gleich danach sagt Jesus aber das Bessere, oder das, was zuerst kommen muss, ist, dass ihr euch selbst mit Jesu Worten, mit Jesu Liebe füllt. Nur Jesus kann uns befähigen, von Herzen zu lieben, sodass wir gerne Opfer bringen, dass wir Kraft haben zur Überwindung, dass wir mit Freude erfüllt werden, auch wenn wir nicht auf Gegenliebe stoßen. Jesus liebt uns, wie der Vater ihn liebt. Lasst euch von dieser Liebe durch Jesu Worte immer wieder neu erfüllen. Amen. Und lasst uns jetzt das Lied zusammen singen, Nummer 171. Herr, für dein Wort sei hoch gepreist.